mit Christoph Kehlbach. Reisen in Corona-Zeiten. Guten Abend.
Bei mir im Studio heute ist meine Kollegin Kerstin Anaber. Hallo Kerstin.
Hallo.
Reisen sind wieder möglich und ich glaube, am liebsten würden wir alle so ziemlich gerne jetzt mal unsere Koffer packen und einfach mal raus. Wir haben jetzt Anfang Juli, wir zeichnen diese Sendung jetzt auf. Und wie wir wissen, je nachdem, wie sich die Inzidenzzahlen entwickeln, wie die Politik reagiert auf den Fortgang der Pandemie, kann das bald schon alles anders aussehen. Aber Stand jetzt wollen wir mal drauf schauen. Es geht vor allem zu Beginn um drei Begriffe, drei Einstufungen von möglichen Reisegebieten, die für Reisende eine gewisse Auswirkung haben. Vielleicht fassen wir da mal ganz kurz zusammen. Es gibt das klassische Risikogebiet, es gibt das Hochinzidenzgebiet und es gibt das Virusvariantengebiet. Hilf uns kurz, was bedeutet das? Fangen wir vorne an beim normalen Risikogebiet.
Genau, das sozusagen einfache Risikogebiet. Vom einfachen Risikogebiet spricht man, wenn die 7-Tage-Inzidenz über 50 ist. Wenn man so will, wenn also ein erhöhtes Risiko besteht für eine Infektion. Das wird immer in zwei Schritten geprüft, eben einmal Inzidenz. Dann aber auch gibt es Gründe für eine andere Einstufung, zum Beispiel Hygieneregeln vor Ort, Tests, verlässliche Informationen von den Staaten. Ist dem nicht der Fall, dann bleibt das dabei bei der Einstufung als einfaches Risikogebiet.
Die nächste Stufe, die zweite Stufe, die sind die Hochinzidenzgebiete. Also eine besonders hohe Inzidenz spielt da eine Rolle, nehme ich an.
Genau, da prüft man auch wieder in zwei Schritten. Und zwar einmal wird wieder die 7-Tage-Inzidenz geprüft. Ist die über 200, dann spricht man von einem Hochinzidenzgebiet. Zweiter Schritt ist, wie vorher auch schon genannt, gibt es Gründe für eine andere Einstufung. Wenn nicht, bleibt es dabei.
Okay, also das ist dann die zweite Stufe. Und dann machen wir den Deckel auch noch zu. Und sagen, was ist das Virusvariantengebiet? Das ist dann die dritte Stufe. Was bedeutet das?
Genau, das ist sozusagen die gefährlichste Stufe, wenn man so will. Ja. Da geht es einfach darum, gibt es in diesem Gebiet Varianten des Virus, die in Deutschland noch nicht so verbreitet sind, die aber als besonders gefährlich gelten, zum Beispiel wegen einer hohen Ansteckungsgefahr, wegen besonders schweren Erkrankungsverläufen, dann spricht man vom Virusvariantengebiet.
Wer legt denn das fest, was ein Hochrisikogebiet ist oder was ein Virusvariantengebiet ist oder was eben gar nicht als Risiko gilt? Wer entscheidet das?
Also festgelegt wird das vom Auswärtigen Amt, dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Bundesministerium des Innern. Nachzulesen ist das immer aktuell auf der Liste beim RKI. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil sich die Einstufung jederzeit ändern kann. Sollte man wirklich, wenn man verreisen will oder eben auch zurückreist, wirklich öfters auf die Seite gucken und das immer wieder aktuell prüfen, wie das Reisegebiet eingeordnet ist.
Also eine ganz wichtige Einstufung. Warum diese Einstufung so wichtig ist, das müssen wir noch klären. Also diese unterschiedlichen Stufen bringen ja auch unterschiedliche Konsequenzen mit sich. Was bedeutet das? Lass uns wieder ruhig vorne anfangen. Das klassische Risikogebiet, die erste Stufe, die da genannt ist. Was müssen Reisende da berücksichtigen?
Man kann es eigentlich so ein bisschen aufsplitten. Fangen wir mal an mit der Einreiseanmeldung. Die unterschiedlichen Einstufungen haben Konsequenzen für den Rückreisenden und zwar zuallererst mal bei der Registrierung. Egal, ob ich aus einem Risikogebiet komme, aus einem Hochinzidenzengebiet, Virusvariantengebiet, ich muss mich vor der Einreise registrieren lassen und zwar digital am besten auf der einreiseanmeldung.de.
Und das ist, um es nochmal klar zu machen, das ist die Rückreise, wenn man so will, nach Deutschland, wenn man von dort zurück nach Deutschland wieder einreist.
Genau, da geht es wirklich jetzt um die Einreise nach Deutschland und ich brauche wirklich auch eine Bestätigung über diese Anmeldung, denn die Polizei kann das jederzeit kontrollieren und ich muss sie entweder auf Papier oder eben auch digital per Handy vorweisen, dass ich registriert bin, dass ich angemeldet bin, ganz einfach zur Nachverfolgung, um die Daten zu haben. In einem nächsten Schritt geht es dann wirklich darum, wie komme ich rein nach Deutschland?
Hoffentlich gesund.
Ja, genau.
Aber wenn nicht, dann nicht. Also
Also wie reise ich ein? Reise ich per Flugzeug ein?
Ja.
Ist es ganz egal, aus welchem Gebiet ich komme, egal ob Risikogebiet, Hochinzidenz, Virusvariantengebiet. Ich brauche bei der Einreise per Flugzeug einen negativen Test. Ja. Oder aber einen Nachweis, dass ich genesen bin oder voll geimpft.
Und der vollständige Impfschutz, da muss man eben gucken, welchen Impfstoff hatte man, reicht möglicherweise eine, sind zwei Impfungen nötig und sind diese 14 Tage, die der Körper dann auch nochmal braucht, vergangen seit der letzten nötigen Impfung. Ne? Ich glaube, diese 14 Tage sind dann wichtig.
Genau, richtig. Und beim Hochinzidenzgebiet und beim Variantengebiet ist es egal, auf welchem Weg ich einreise. Ich brauche auch wieder einen negativen Test. Und beim Hochinzidenzgebiet, da reicht es auch, wenn ich genesen bin oder voll geimpft bin. Beim Virusvariantengebiet,
die höchste
Alarmstufe, wenn man so will, reicht das nicht aus. Da brauche ich wirklich einen negativen Test. Da ist es ganz wurscht, ob ich geimpft bin oder genesen oder was auch immer. Ich brauche bei einer Einreise ein negatives Testergebnis, das ich vorweisen kann.
Also da sind dann die Geimpften und Genesenen gerade nicht gleichgestellt, denjenigen, die negativ getestet sind, sondern der negative Test, der ist wichtig. Negativer Test heißt das, ich kenne das von meinen Kindern, irgendwie den Spucktest morgens vor der Schule und man checkt das
ja,
irgendwie.
Ja, schön wär's.
Reicht nicht aus?
Oder? Nein, der reicht nicht aus. Also es muss ein PCR-Test sein oder ein Antigen-Schnelltest, ein Selbsttest, den ich zu Hause mache. Ein Spucktest zum Beispiel reicht nicht aus, auch kein Antikörpertest.
Und wer kümmert sich darum? Also da muss man sich, nehme ich mal an, selbst drum kümmern, auch selbst finanzieren
das? Ich muss das auch selber zahlen, ich muss mich selbst drum kümmern. Und wie gesagt, das muss vor der Einreise nach Deutschland passieren.
Also muss ich mich, wenn man so will, an meinem Urlaubsort darum kümmern, wenn ich
dort bin. Genau, das muss vor Einreise nach Deutschland passieren. Und was man noch sagen kann, beim einfachen Risikogebiet kann das noch nach Einreise passieren. 48 Stunden nach Einreise kann ich das noch nachreichen, an die Behörde übermitteln. Aber ich muss es auf jeden Fall nachweisen können.
Und wenn du sagst, beim einfachen Risikogebiet geht das innerhalb von 48 Stunden nach Einreise, wo geht es dann nicht? Also ist da wieder das Virusvariantengebiet?
Genau, bei der Hochinzidenz, beim Hochinzidenzgebiet und Virusvariantengebiet muss es vor Einreise passieren.
Also definitiv während des Urlaubs muss ich mir den Test irgendwie beschaffen und sagen, sonst komme ich nicht zurück nach Deutschland.
Genau.
Okay. Wer muss sich denn testen lassen? Nur Erwachsene?
Nein, auch Kinder mit Vollendung des 6. Lebensjahres. Kommt natürlich drauf an, wie alt die Kinder sind. Sind sie 16? Sind sie schon voll geimpft? Kann man da natürlich auch wieder Ausnahmen machen, dass man sagt, okay, sie brauchen jetzt kein negatives Testergebnis, weil sie den vollen Impfschutz haben oder sie sind genesen. Aber man kann festhalten, ab dem 6. Lebensjahr besteht eine Nachweispflicht.
Ein anderer Punkt, der neben solchen Testpflichten wichtig ist, ist das Thema Quarantäne. Das kommt aus dem Französischen von Caron. Und weil es früher 40 Tage waren, in denen zum Beispiel Seereisende sich eben in Isolation begeben mussten. Daher die Quarantäne von Caron.
Oh, wieder was gelernt.
Genau. Also wie sieht's aus für Rückreisende, die zurück nach Deutschland wollen nach dem Urlaub jetzt in diesem Sommer 2021? Wer muss wann in Quarantäne?
Also 40 Tage sind schon mal nicht, das ist die gute
Nachricht. Glück gehabt, ja super.
Aber auch hier gibt es natürlich wieder Unterschiede. Wer aus einem einfachen Risikogebiet einreist, der muss 10 Tage in Quarantäne. Außer er kann nachweisen, er ist genesen, er hat den Vollschutz oder er hat einen negativen Test. In dem Moment, wo das der Behörde übermittelt wurde, kann ich mich sozusagen freitesten aus der Quarantäne.
Mhm. Und kann sagen, jetzt ist dann kein Grund mehr für die Quarantäne.
Genau. Mhm. Und beim Hochinzidenzgebiet kann die Quarantäne auch früher beendet werden, allerdings erst nach 5 Tagen. Da kann ich erst nach 5 Tagen mich sozusagen freitesten. Ausnahme natürlich wieder Genesene oder Vollgeimpfte, die müssen nicht in Quarantäne. Beim Virusvariantengebiet muss jeder, egal ob genesen, geimpft oder negativ getestet, alles wurscht, jeder muss 14 Tage in Quarantäne, in häusliche Quarantäne.
Jetzt haben wir vorhin gesagt, das kann sich schnell ändern. Man muss immer gucken, was machen da die zuständigen Stellen, die zuständigen Ministerien. Wie ist das denn, wenn ich in einem Gebiet bin, das bei Beginn der Reise irgendwie noch völlig harmlos war, nicht besonders eingestuft war und während ich meinen Urlaub dort verbringe, folgt so eine Hochstufung in eins dieser Gebiete? Muss ich dann trotzdem diese ganze, ich nenne es jetzt mal salopp Ochsentour, irgendwie durchmachen? Oder bin ich davon befreit?
Nein, weil maßgeblich ist ja immer der Zeitpunkt der Einreise.
Sprich der Rückreise nach Deutschland.
Genau, der Rückreise, also der Einreise nach Deutschland, der Rückreise. Das heißt, ich muss schauen, was gilt in dem Moment.
Jetzt mal an früher gedacht, irgendwie der 80er, 90er Jahre Familienurlaub mit dem Auto über die Alpen nach Italien und zurück. Man kann so eine Rückreise ja auch durch ein anderes Land hindurch machen, wo dann möglicherweise andere Stufen gerade angesagt sind. Was bedeutet das, wenn ich, sagen wir zum Beispiel von Italien über Österreich oder über die Schweiz nach Deutschland zurückfahre mit dem Auto? Inwiefern muss ich dann beherzigen, was zum Beispiel in so einem anderen Land, in Österreich oder in der Schweiz, gilt?
Also wenn ich wirklich nur durchreise, dann gilt das alles nicht. Wenn ich aber irgendwo einen Zwischenaufenthalt habe, einen Zwischenstopp, dann gilt wieder, je nachdem, wie dieses Land, wo ich den Zwischenstopp gemacht habe, eingestuft ist.
Es geht also jetzt nicht dann um die Buchung, wo ich den Großteil irgendwie verbracht habe, sondern gibt es eine bestimmte Zeit oder wird das gar nicht genannt irgendwie
ausgeführt? Also in der Verordnung steht nur ohne Zwischenstopp oder Zwischenaufenthalt. Wer eine Durchreise ohne Zwischenaufenthalt macht, für den gilt diese Absonderungspflicht, die Quarantäne nicht und auch die Anmeldepflicht nicht.
Okay. Ist das denn, wenn ich eine Reise gebucht habe, Geld schon ausgegeben habe und bevor ich diese Reise antrete, merke ich schon, hoppla, das wird kritisch. Wann kann ich da wie möglicherweise von der Reise zurücktreten? Und das interessiert natürlich auch alle, muss ich trotzdem zahlen oder kriege ich mein Geld komplett zurück?
Wichtig ist, da zum Beispiel auch immer wirklich auf das Auswärtige Amt zu schauen, gibt es offizielle Reisewarnungen. Und seit 1. Juli oder mit 1. Juli gibt das Auswärtige Amt offizielle Reisewarnungen nur noch für Hochinzidenzgebiete und Virusvariantengebiete aus. Für einfache Risikogebiete, davon wird abgeraten, dorthin zu reisen, aber es gibt keine offizielle Reisewarnung mehr. Das ist insofern wichtig, denn die Rechtsprechung zieht diese offizielle Reisewarnungen vom Auswärtigen Amt gerne als wichtiges Indiz heran, dass außergewöhnliche, unvermeidbare Umstände vorlagen, die die Reise erheblich beeinträchtigen und dann kann man kostenlos stornieren. Man muss immer so ein bisschen schauen, ist es eine Pauschalreise, ist es eine Individualreise? Dann das, wovon ich gerade gesprochen habe, mit diesen außergewöhnlichen, nicht vermeidbaren Umständen, das trifft auf Pauschalreisen zu.
Genau, und Pauschalreisen, definieren wir es nochmal, das sind, wenn man so will, zusammengesetzte Reisen, wo mehrere Leistungen von einem Anbieter übernommen werden. In der Regel ist das dann
Flug und Hotel zum Beispiel.
Flug und Hotel, ne? Also der Transport und die Unterkunft dann
fort. Genau, es kann auch eine Kreuzfahrt sein oder eine Tagesreise über dem Wert von 500 Euro. Also da gilt Pauschalreiserecht und bei der Pauschalreise kann ich kostenlos stornieren, wenn eben außergewöhnliche, unvermeidbare Umstände vorliegen, die eine erhebliche Beeinträchtigung bewirken.
Und das ist in aller Regel dann, wenn das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen hat, offiziell. Also dann grenzen wir das aber nochmal ab. Was ist dann der Unterschied zur Pauschalreise, die Individualreise, wo ich dann alleine gewissermaßen der Nase nach mir selbst etwas zusammensuche?
Genau, und bei der Individualreise kommt es eben drauf an, angenommen jetzt zum Beispiel, ich buche ein Hotel direkt in Italien oder aber eine Ferienwohnung direkt in dem jeweiligen Land. Da hilft wirklich der Blick in den Vertrag. Das ist wichtig. Welches Recht ist überhaupt anwendbar? Wenn ich direkt vor Ort buche, ist es das ausländische Recht. Und dann kann das überall unterschiedlich geregelt sein. In einigen europäischen Ländern ist es so, dass die Hoteliers zum Beispiel selbst entscheiden können, ob kostenlos storniert werden kann oder aber welche Kosten überhaupt anfallen. Also da muss man wirklich in den Vertrag selber reinschauen.
Wie ist es denn bei Reisen innerhalb von Deutschland? Was geht da? Da reise ich ja nicht klassisch ein nach Deutschland, wenn ich zurückkehre. Aber trotzdem muss ich wahrscheinlich gucken, was vor Ort in dem jeweiligen Bundesland dann gilt, oder?
Genau, also wichtig ist da, in das jeweilige Bundesland zu schauen, welche Corona-Regeln dort gibt, welche Corona-Verordnungen. Teilweise auch wirklich, welche Region innerhalb des Bundeslandes. Das kann ja wirklich alles ganz unterschiedlich sein. Wichtig ist nochmal, die Bundesnotbremse, die ja eine einheitliche Regelung herbeigeführt hat, die ist mit Ende Juni ausgelaufen. Das heißt, da gab es ja dann zum Beispiel das Beherbergungsverbot ab einer gewissen Inzidenz. Das ist passé mit Beginn des Juli. Und deswegen, da ist es wichtig, in die jeweiligen einzelnen Bundesländer hineinzublicken.
Kerstin, prima. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt ein paar Tipps zusammengetragen, rechtzeitig, bevor die große Reisesaison losgeht. Vielen Dank für deinen Besuch hier im Studio. Das war der SWR 1 Radio Report Recht, Reisen in Corona-Zeiten. Ich bin Christoph Kehlbach und meine Kollegin
Kerstin Annaber.